Wir fahren im Bus in die Zukunft mit KI und die KI drückt auch ordentlich aufs Gas. Ja, wir haben im Moment kein Lenkrad. Ne? Und da müssen wir halt sehen, dass wir einen Weg finden, da einheitliche Regeln, eine Transparenz reinzubekommen. Und das wird eine der großen Herausforderungen.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Künstliche Intelligenz ist gerade überall. In Hörsälen, in Unternehmen, in Büchern und natürlich immer mehr auch in unserem privaten Leben. Viele sprechen über Chancen, andere über Risiken. Selten aber hören wir Stimmen, die beides gleichzeitig ernst nehmen. Und darüber spreche ich heute mit einem Professor, der zu Themen wie KI und Big Data forscht und gleichzeitig kreativ als Buchautor arbeitet. Er kennt die Technik von innen, erlebt die KI-Euphorie täglich bei seinen Studierenden und stellt sich gleichzeitig auch sehr persönliche Fragen. Was macht KI mit Kreativität, mit Vertrauen und mit einer Gesellschaft, in der Kinder mit Chatbots aufwachsen. Und in den Rubriken prüfen wir, wie zuverlässig KI im Alltag wirklich ist, wo KI unser Verhalten verändert und die Frage, wie wir sie nutzen können, ohne ihr zu viel Macht zu geben. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast bewegt sich zwischen zwei Polen hin und her. Also er ist Professor für Data-Driven Marketing an der Hochschule Düsseldorf und das heißt, er arbeitet täglich mit Big Data, mit Analytik, mit KI. Er bildet Studierende aus, die dieser Technologie mit großer Begeisterung begegnen und er ist gleichzeitig aber auch Autor, der erlebt hat, wie sehr KI unsere Vorstellung von Kreativität, von Originalität und Vertrauen dann herausfordert. Und damit ein Hallo an Bastian Marcink.
Ja, hallo zusammen.
Wir sprechen ja heute darüber, wo KI wirklich hilft, wo sie vielleicht überschätzt wird und wo sie vielleicht auch ja, mit Kreativarbeit, warum das so besonders sensibel ist, wenn KI dann im Zusammenhang kommt. Warum jemand wie du, der technisch ganz tief im Thema steckt, privat sehr viel vorsichtiger unterwegs ist mit dem Thema, darüber werden wir auch noch sprechen. Dein Leben besteht ja dann auch viel aus deinem Arbeitsgebiet, Data-Driven Marketing. Vielleicht für viele erstmal klingt es sehr wirtschaftlich, betrifft aber ja unseren Alltag doch viel breiter, oder?
Ja, ne, Data-Driven Marketing, wenn man sowas vorstellt, das klingt für manche dann immer so einladend wie eine Zahnbehandlung. Das ist ein ziemlich cooles Themengebiet, weil man zum einen diesen ganzen Buzzwords, die es aktuell gibt, sich beschäftigen darf, wie Big Data, KI, nicht alles, was wir aus der Presse aktuell hören. Aber man beschäftigt sich auch eben mit alltäglichen Dingen, die wir jederzeit sehen. Ne? Zum Beispiel, warum wird mir bei Netflix genau dieser Film jetzt gerade eben empfohlen? Ne? Warum ist der in meiner Hero Bar drin? Ja. Ne? Wo kommen diese ganzen Sachen her? Warum werden mir bei Amazon die Produkte empfohlen? Welche Werbung wird mir geschaltet auf diesen ganzen Online-Bannern? Ne? Also mit solchen Sachen kann und darf ich mich beschäftigen. Und das hat sehr alltägliche Züge, macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, da kann man auch viel eben lernen.
Mhm. Wo hilft denn KI deiner Meinung nach heute tatsächlich auch vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen? Und wo überschätzen wir vielleicht so analytische Fähigkeiten noch?
KI wird von den Leuten teilweise, glaube ich, falsch wahrgenommen, ne? Weil im Moment zumindest auch in der Presse, das, was bei mir ankommt, wird sehr stark draufgehauen aufs Thema, muss man ja einfach sagen. Ne? Und
ist auch sehr emotional.
Verstehe ich auch total. Ich sehe auch sehr viele Schattenseiten bei KI, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Ne? Aber es gibt auch wirklich coole Anwendungen, die uns als Menschen wirklich auch in Zukunft wirklich helfen. Ne? Gerade wenn ich Richtung Thema Krankheitskiller gucke. Ne? Also ne, wir können Millionen Datenpunkte analysieren und Krankheiten besser verstehen, vollständig entschlüsseln, ne? Wo auch vielleicht Ärzte nicht so greifbar sind. In Zukunft kann KI zumindest mal ein erster Ansatzpunkt sein. Dann da auch für meine Kinder sehe ich da immer halt ne, die individuellen Bildungsmöglichkeiten, ne, sowas wie ein Mentor, ein Tutor, der die Kinder halt dann auch begleiten kann, Sprachbarrieren, Lernschwierigkeiten überwinden kann. Ne. Und dann haben wir natürlich auch solche simple Anwendungen wie Katastrophenschutz, Frühwarnsysteme. Ne. Wenn wir KI-Daten in Echtzeit auswerten, dann können wir vielleicht Waldbrände, Erdbeben, Flutwarnung, ne, was jetzt durch den Klimawandel doch häufiger auftreten kann, sehr viel schneller auch erkennen. Ne. Und dann gibt es natürlich halt noch diese Bereiche Leben und Wirtschaft. Ne? Also im Leben glaube ich, dass wir die KI für uns arbeiten lassen können, wenn wir sie vernünftig lenken können, dass sie Routinen übernimmt, Organisationen übernimmt, die uns heute viel Zeit kosten, sodass wir mehr Zeit für Menschlichkeit und persönliche Beziehungen haben. Und in der Wirtschaft denke ich so, die KI ist für mich der neue Strom. Ne? Also das, was früher eben Strom war als Grundlage, ist jetzt kann in Zukunft die KI werden, wenn sie jede Branche durchdrängt, wenn sie Produktivität steigert, wenn sie eine neue Wertschöpfung schafft, ne, und die industrielle Produktion einfach auf ein anderes Level heben kann.
Mhm. Ein anderer Bereich, wo das ebenfalls passiert, ist ja dein privater bzw. dein Hobbybereich. Also wo ich jetzt darauf hinaus will, dass wir haben hier auf unserem Tisch zwei Bücher stehen. Die hast du geschrieben, du bist nämlich auch Autor. Du hast dich mit KI eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch literarisch auseinandergesetzt, und zwar in deinem Roman. Es geht nämlich um einen KI-Ermittler, Finn Dever. Letzter Blick heißt das Buch. Also KI-Ermittler, erstmal, was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet das bei dir im Buch?
Ja, also fairerweise muss ich sagen, dass KI in meinen Büchern nicht die große Hauptrolle spielt. Mhm. Sie ist wichtig, aber sie ist nicht die Hauptrolle. Okay. Ne? Sondern im Vordergrund ist ein rätselhafter, wendungsreicher Krimi bei der ganzen Geschichte. Ne? Aber die KI spielt, wie du gerade eben gesagt hast, in den Ermittler mit rein. Und macht aus ihm meiner Meinung nach einen Ermittler, den man nicht schon tausendmal gelesen hat. Weil ich sage immer gerne, Ermittler gibt es viele, keiner ist wie er. Denn ich wollte nicht diesen Klischeekopf haben, der so cholerisch ist, dass er mit keinem Menschen klarkommt. Oder
und immer mit dem Donut unterwegs ist.
Genau, ne, der so depressiv ist, weil er gerade jemanden verloren hat. Oder der so hyperintelligent ist, dass er jedes Rätsel sofort löst. Finn besitzt nämlich eine Fähigkeit. Und das macht ihn eben anders. Er kann nämlich mit einem tiefen Blick in die Augen eines Menschen die unmittelbare Zukunft der Person sehen. Mhm. So, und das beruht eben auf KI, weil die KI berechnet ihm diese Vision der nächsten Minuten, der nächsten Stunden dieser Person. Und mir ist wichtig, ne, ich schreibe keine Dystopie, ne, diese KI ist nicht böse, sie manipuliert nicht, sie will nicht Terminator-ähnlich die Menschheit übernehmen, da brauchen wir keine Angst haben, sondern das ist Finns kluger Mitstreiter. Sie ist aber im Hintergrund, weil sie eben diese Fähigkeit ermöglicht. Aber wie gesagt, in meinen Büchern ist das kein Superheldentrick, sondern das ist, ja.
Mit KI-Skeptikerinnen und Skeptikern bist du ja auch konfrontiert worden, als du mit dem Buch dann zum Beispiel auf Lesungen unterwegs warst. Ne? Also mit einer ganz anderen Seite, du hast über KI geschrieben, aber eine Frage, die dann irgendwie häufig dann zurückkam, hast du das mit KI geschrieben, oder?
Ja, genau. Ne? Und das ist natürlich halt auch wirklich schwer, ne? Weil das tut einem selber auch wirklich weh. Mhm. Ne, weil wenn man jetzt irgendwie selber schreibt und weiß, wie viel Zeit, Leidenschaft, Mühe, Stunden man da reingesteckt hat, so ein Buch herzustellen, dann tut es natürlich weh, wenn die Leute darüber nachdenken, dass man das selber mit KI geschrieben hat. Ne? Und da hoffe ich, dass ich mir immer noch einen Gefallen damit getan habe, einen KI-Ermittler zu entwickeln, weil es geht natürlich darum, dass die KI in der Entwicklung dieser Fähigkeit von Finn steckt, ne, nicht in der Erstellung des Buches. Ne? Und da haben wir mit dem Verlag auch lange drüber diskutiert, ne, weil auf dem ersten Buch klebt ein Sticker drauf, da steht die Zukunft im Kopf, der erste Fall des KI-Ermittlers. Mhm. Und wir hatten vorher noch andere Versionen, ne? Zum Beispiel sowas wie der erste KI-Krimi. Krimi trifft KI.
Das würde zuerst direkt den Gedanken aufmachen, okay, mit KI geschrieben und nicht, es
genau.
geht um KI.
Genau, und das haben wir jetzt dann auch versucht, damit irgendwie zu verhindern. Ob es geklappt hat, ne, weiß ich nicht. Ne. Dadurch, dass ich auf Lesungen so häufig die Frage gestellt bekomme, kann das natürlich immer sein. Und da grenze ich mich eben komplett ab. Ne. In der kompletten Kreativitätsbranche hat KI für mich im Moment zumindest erstmal auch nichts zu suchen. Ne. Das Gute ist, beim komplexen Schreiben gibt es da noch eine Grenze, ne, weil ja, da funktioniert KI noch wie ein schlechter Läufer beim Marathon. Ne? Also die KI hat irgendwie ein cooles Sportoutfit. Sie dehnt sich brutal stark am Anfang, ne, und sprintet direkt los, aber kann halt eben nicht durchhalten. Ne? Weil so echte Figuren zeichnen, ne, auch innere Logik zu haben, Ambivalenzen, ne, diese Muster durchzusetzen, dass so ein komplexes Buch könnte eine KI gar nicht schreiben.
Ja. Warum glaubst du, reagieren Menschen so emotional vielleicht auch oder so sensibel auf KI im Bereich Kreativität? Oder auch jetzt in der Literatur?
Ja, im Literarischen ist es natürlich so, dass es eben auch ja sehr stark eben darauf ankommt, dass das Schreiben oder auch halt die komplette Produktion von Inhalten sehr stark auch mit Identität verbunden ist, mit Vertrauen verbunden ist. Man weiß ja eigentlich bisher, dass hinter so einem Buch, hinter so einem Film, hinter so einem Text, hinter so einem Podcast, ne, da steckt ein Mensch dahinter, der das produziert, der Leidenschaft, Mühe und Zeit da rein investiert. Und wenn ich jetzt als Endverbraucher plötzlich das Gefühl bekomme, okay, ich werde überschwemmt von einer Menge an Büchern, Filmen, Podcasts, ne, und da kommen auf einmal irgendwie generische Ausdrücke, generische Stimmen, Videos, die irgendwie nicht passen, da steckt kein Mensch mehr dahinter, dann weiß ich auch nicht mehr, was echt ist, was auf Erfahrung beruht, was echte Erlebnisse sind, wo Zeit und Mühe reingesteckt ist, ne, und ich weiß nicht, ob dann die Sachen auch nicht einfach für den Endverbrauch einfach wenig Wert haben, wenn man komplett einfach mit Content geflutet wird, das Vertrauen bröckelt und einfach schnelle, billige Imitationen teilweise auch also auf den Markt kommen.
Wieso Bastian die KI-Welle auch als Hoffnungswelle sieht und was wir dafür jetzt machen müssen, das hört ihr am Samstag in unserer neuen Podcast-Folge Das ganze Gespräch. Abonniert den Podcast, damit ihr das nicht verpasst. Wenn diese Parameter da sind, sagst du, würdest du dann auch surfen auf so einer KI-Hoffnungswelle?
Ach, ich sehe halt unglaublich viele schöne Sachen, die mit KI gemacht werden können. Ne? Also das ist jetzt absolut nicht so, dass ich da nur die negativen Seiten sehe. Ne? Also weil wir haben ja schon
auch anfangs schon viel Positives gesagt.
Genau, ne? Deswegen, ja. Wir haben ja schon viele Sachen gemacht. Ne? Aber ne, wenn ich mir jetzt einfach überlege, ne, irgendwann wird die Robotik auch weitergehen. Ne? Und wenn ich jetzt Robotik und KI kombiniere und die beiden Sachen zusammen irgendwelche gefährlichen Arbeiten machen können, in Minen, in Katastrophenschutzgebieten, in der Tiefsee, ne, und dadurch Menschenleben gerettet werden, super Geschichte. Ne? Also da könnte ich mich irgendwie den ganzen Tag drüber freuen, wenn es da eben vorangeht. Ne? Also da gibt es halt ne, diverse Punkte, wo halt eben auch eine große Hoffnungswelle ist, ne, weil ich glaube, wenn wir KI richtig einsetzen, kann das was Cooles werden. Ne? Also ein Werkzeug, das Menschen stärker macht, ne, durch die ganzen Sachen, die wir schon gemacht haben. Und da macht mir halt nicht irgendwie eine magische Super-KI-Hoffnung bei der ganzen Geschichte, sondern dass wir als Gesellschaft Regeln, Transparenz, Fairness reinbringen und die KI uns wirklich jedem einzelnen Menschen im Alltag dient und wir am Ende mehr Zeit für das übrig haben, was uns eben menschlich macht, nämlich echte Begegnungen, Kreativität, Fürsorge, Mut, ne, dass wir uns da mehr ausleben können, weil die KI uns vielleicht als Werkzeug im Hintergrund, als Verstärker Sachen abgenommen hat.
Ja. Danke für das schöne Gespräch und ja, für die Einblicke in deine Arbeit, sowohl wissenschaftlich als auch kreativ. Schön, dass du bei Übermorgen dabei warst.
Dankeschön, hat mich gefreut.
KI wird ja oft als Alleskönner beschrieben. Ne? Es ist der Helfer, der schneller, schlauer, effizienter ist als wir. Und im Alltag sieht das dann aber doch ein bisschen anders aus, weil wir wollen jetzt mal über ein paar Visionen sprechen und beziehungsweise Vision und die Realität. Wie funktioniert denn KI wirklich und wo eben nicht?
Check, check.
Und dafür spreche ich jetzt mit unserem KI-Experten, mit Carsten Drees. Den kennt ihr auch von unserem Podcast-Nachbarn Kasa Kasi. Hallöchen, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf wieder, Johanna.
Wir haben uns ja auch schon mal ganz viel über KI unterhalten. Wie viel kann sie schon? Wo wird es noch hingehen? Jetzt wollen wir so ein bisschen anderen Dreh nochmal finden. Und zwar vielleicht als Nutzer der KI. In welchen Situationen enttäuscht sie dich eigentlich am meisten?
Im Moment versuche ich halt irgendwie sehr viele Sachen so mit Bildgenerierung auszuprobieren. Wo sind da die Grenzen? Was kann man machen? Wo bringt es mich weiter? Gerade jetzt, wo sie Texte besser beherrscht und solche Geschichten. Und ich glaube, was mich am meisten in den Wahnsinn treibt, / enttäuscht, wenn ich sage einer KI, das hier sind meine Vorstellungen, bastel mir mal einen Prompt, in dem das und das und das passiert. Das ist für mich sehr schön irgendwie, weil die KI weiß besser, wie das gegliedert werden muss. Ich weiß es nicht so gut. Deswegen schicke ich das erstmal so voraus irgendwie, das ist das, was ich vorhabe, das sollte da zu sehen sein, in der Qualität, in der Auflösung und sowas alles. Bastel mir das mal so zusammen und dann liste mir das mal auf in einem englischsprachigen Prompt, weil Englisch wird meistens besser oder funktioniert meistens besser beim Generieren als ein deutscher Prompt. Und dann fängt er an, mir dieses Bild zu generieren, automatisch, obwohl ich einfach explizit hingeschrieben habe, schreib's mir auf, nicht das Bild generieren. Ich schreib's extra dazu. Und dann, ich komm hier, ich habe hier mal ein Bild für dich. Und dann denkst du dir, ja, aber ich hätte noch Nachfragen und wir wollen doch hier gerade erstmal gucken, wo wir hinkommen und wie es aussehen soll. Und dann macht er dir einfach ein so ein Bild nach dem nächsten. Oder ich habe es gerade schon gesagt, dass er mittlerweile kann er recht gut Schrift auch oder können mehrere Systeme ganz gut Schrift verarbeiten. Und wo dann die KI ganz oft die Grätsche macht, wenn ich nutze es zum Beispiel, um Artikelbilder auch zu machen. Und dann brauche ich jetzt hier einen Typen, der ein Handy in der Hand hat mit einem ChatGPT-Logo oder mit dem Logo von OpenAI. Und dann ist er einfach ChatGPT nicht in der Lage, sein eigenes verkacktes Logo zu erkennen. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber da verzweifle ich dann öfters.
Das sind auf jeden Fall schon sehr gute Hinweise, wo man dann auch direkt merkt, okay, hier ist irgendwas faul. Das merkt man dann besonders auch bei der Bildgenerierung, wenn irgendwie mehr Finger, mehr Hände, mehr Füße etc. im Spiel sind.
Ich glaube, die Finger-Füße-Situation hat KI mittlerweile im Griff.
Naja, ich finde, gerade auch mit dem Text hast du ja auch schon gesagt, ne, sie wird immer überzeugender. Aber es ist immer noch eine Unsicherheit dabei und ja auch viele Dinge, die sogar falsch sind dabei. Wo würdest du sagen, jetzt für alle, die sich eben täglich nicht auch beruflich damit beschäftigen, was kann man noch so als Anhaltspunkte haben, wo du sagst, okay, wo daran erkenne ich auch immer noch KI?
Ich glaube, du musst, egal ob du es privat nutzt oder beruflich, du musst immer irgendwie Experte in dem sein, was du da gerade machen möchtest. Also jetzt nicht jeder muss ein KI-Experte sein, sondern eher, wenn, ja, keine Ahnung, ich will hier gerade was schreiben, was sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Mit irgendwas, was mal passiert ist, wo ich bestimmte Daten habe, bestimmte Personen, die was Bestimmtes getan haben. Also ich sollte schon im Blick haben, was da wirklich passiert ist. Also diesen Expertenstatus dann haben, damit ich, wenn ich diese Antwort bekomme und automatisch einpreise, dass ich ja immer damit rechnen muss, ne, dass es super klingt, aber vielleicht was anderes dahinter stecken könnte. Also ja, man sollte zumindest immer in dem Wissen drinstecken, was man gerne möchte, dass es da generiert wird. Je weniger ich über das weiß, was da generiert werden soll, desto eher kann ich mich komplett zum Löffel machen dabei.
Ich finde das einen schönen Dreh, weil das dann auch so ein bisschen die Position klar definiert, dass man wie so eine Art, weiß ich nicht, CVD, wenn wir jetzt im redaktionellen Kontext reden, nochmal drüber schaut. Vielleicht, um das so zu verbinden, was glaubst du, sind so Aufgaben vielleicht jetzt auch bei dir? Du arbeitest in der Redaktion, du arbeitest viel mit Text, aber natürlich auch viel mit gesprochenem Wort. Was ist so, wirkt zuerst irgendwie erstmal einfacher und dann wird es aber doch komplizierter, komplexer, fehleranfälliger, jetzt gerade wenn man so von Redaktion und Kreativen spricht?
Puh, ich glaube, da gibt es noch ganz viele Sachen. Ein Beispiel hatten wir eben, wo ich denke, irgendwie, ich liefere doch hier was sehr Offensichtliches, erstelle mir dieses Logo und er bekommt es einfach nicht hin. Und was eigentlich einfach klingt, ist für mich in meinem menschlichen Gehirn, das haben wir doch schon 10-mal gemacht. Wieso kommt jetzt beim 11. Mal was komplett Falsches raus? Das sind so Dinge irgendwie, also ich könnte es jetzt nicht konkret benennen, aber das sind so die Punkte, wo ich denke, das gibt's doch gar nicht irgendwie. Das ist doch, eigentlich soll's, also man hat oft so Vergleiche, wir haben jetzt hier den Praktikanten. Sehen wir es mal so irgendwie. Der ist noch nicht so richtig drin in dem Wissen. Das ist ein bisschen wie so eine KI irgendwie. Die kann ganz, bei ganz vielen Sachen helfen, aber so richtig klug, sie durchdringt noch nicht alles und der Praktikant eben auch nicht. Aber dieser Praktikant, der 10-mal von mir losgeschickt wurde, was zu kopieren, der hat echt eine gute Chance, dass er beim 11. Mal dieses Kopieren sehr, sehr gründlich hinbekommt. Weiß ich nicht, wenn ich es konkreter machen müsste irgendwie, wenn ich zum Beispiel, wir übersetzen Texte maschinell, weil wir auf verschiedenen Seiten gleichzeitig veröffentlichen und mein Französisch einfach zu miserabel ist, als dass ich den Artikel, den ich gerade auf Deutsch geschrieben habe, auf Französisch jetzt veröffentlichen könnte. Und dann sind manchmal einfach Fehler drin, die nicht zwangsweise immer drin sind. Die Übersetzung liefert mir die richtige Anrede, plötzlich ist sie dann nicht mehr richtig. Oder ein Link, der normalerweise mit übersetzt wird, funktioniert plötzlich dann doch nicht mehr. Also Ich glaube, da gibt es ein Füllhorn an Möglichkeiten, wo KI verkacken kann.
Die schieflaufen können, auf jeden Fall. Ja, und du hast ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen oder wir haben schon impliziert, dass das ja unsere Rolle dann auch so ein bisschen verändert, wenn wir mit der KI arbeiten. Deswegen wäre das mal, glaube ich, was, worüber wir jetzt nochmal schauen können im Zukunftsrausch. Also ab wann verändert die KI jetzt nicht nur irgendwie unsere Arbeit, unsere Prozesse, sondern eben auch, was wir erwarten können, wie wir uns verhalten oder wie wir vielleicht ja auch welche Beziehung wir zu der KI aufbauen, wenn überhaupt.
Zukunftsrausch.
Gucken wir doch mal hier im Zukunftsrausch, was da noch auf uns zukommt. Also es hat sich ja auch schon verändert. Also KI ist ja nicht nur mehr das Werkzeug. Wir sind ja auch irgendwie, wie wir denken, wie wir irgendwie Dinge angehen, vielleicht auch bei der Arbeit und im Privaten. Viele googeln nicht mehr ihre Symptome, sondern fragen direkt die KI, was habe ich? Wo siehst du da so einen Punkt, wo das irgendwie geprägt wird?
Ja, also erstmal stimme ich dir absolut zu. Wir müssen nicht in die Zukunft gucken, wann kommt das oder wann wird das so sein, sondern da sind wir schon. Also wir sind schon an dem Punkt, dass die Nutzung von ChatGPT zum Beispiel Dinge verändert. Da sind irgendwie manchmal Vokabeln beispielsweise, die plötzlich mehr genutzt werden, die wir einfach vorher nicht genutzt haben. Und ich erinnere mich gerade an eine Studie, ich überlege gerade, ob wir da auch schon mal drüber geredet haben, in irgendeinem Zusammenhang. Da siehst du dann, dass Leute, die jetzt weniger googeln, stattdessen mehr ChatGPT verwenden, dass einfach auch dieses Wissen nicht so hängen bleibt, das verfängt nicht so. Wenn ich eine Seite google oder verschiedene Ergebnisse google, dann bleibt vielleicht noch mal weniger hängen als im klassischen Unterricht irgendwann mal, als man noch mal und noch mal Stoff gebolzt hat und von einem Lehrer bewusst drauf angesetzt wurde, guckt euch das an. Aber wenn ich googeln vergleiche mit dem, was bei ChatGPT hängen bleibt, dann hast du da jetzt schon irgendwie signifikante Unterschiede. Also ich glaube schon, dass das, wie wir denken und handeln, das ändert sich gerade schon. Also einmal, wie wir es tatsächlich machen und einmal, wie wir vielleicht auch unterschätzen, wie gut es funktioniert.
Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das passiert so schleichend, das macht dir irgendwie Sorgen?
Lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube tatsächlich, was ich gerade schon angesprochen habe, dass ganz viele Menschen das denken irgendwie, dass ChatGPT so ein Google-Äquivalent ist. Wir verstehen oft das Internet immer noch nicht so richtig, weil einfach unser menschliches Gehirn braucht vielleicht noch so ein paar Jahrhunderte, bis es so umgebaut ist, irgendwie, dass das selbstverständlich ist. Und noch weniger verstehen wir das gerade mit KI. Und irgendwie dieser erste logische Schluss ist einfach, boah, ChatGPT weiß so viel. Google kann mir nur irgendwie Suchergebnisse anzeigen. ChatGPT kann viel konkreter antworten und mich viel besser dahin führen, wo ich genau will. Und dann auch im Kontext noch antworten, wenn ich weitere Fragen habe. Das verleitet dann dazu. Ja, okay, statt Google nehme ich jetzt das hier. Und das schleicht sich so in unser Leben, in unseren Alltag ein. Und das irgendwie dann von dieser Seite betrachtet, dass halt irgendwie sehr souverän sehr großer Mist geantwortet wird von der KI, macht's ein bisschen gefährlich. Gerade vielleicht, weil es sich so einschleicht und so diese Hürde so niedrig ist.
Ja, ne, ist so eine neue Selbstverständlichkeit ja auch dabei. Also vorhin im Interview mit Bastian war es ja auch nochmal ein großes Thema zu sagen, so wenn Kinder heute mit KI aufwachsen, das halt also wie viele Vor- und wie viele Nachteile es auch haben kann, diese Fähigkeiten, die bewusst gelernt werden, beziehungsweise jetzt teilweise auch nicht unbedingt gebraucht werden. Wie ist so dein Take dabei?
Gerade im Kontext mit Menschen, die sich das erste Mal mit auseinandersetzen, da ist es, glaube ich, dann tatsächlich egal, ob es irgendwie Kinder sind oder ob es Menschen sind, die vielleicht einfach nicht sehr fit sind, wie man sich im Netz bewegt zum Beispiel oder so. Ich glaube, da muss man sich noch manchmal dran erinnern, dass wir irgendwie einen Schritt vor dem anderen machen müssen, dass wir ein paar Dinge lernen müssen irgendwie, um dann das nächste beherrschen zu können. Und ich glaube, junge Menschen wachsen da so mit rein. Ich glaube, die entwickeln von sich aus ein anderes Verständnis auch irgendwie, was so Medienkompetenz angeht. Aber so generell glaube ich irgendwie, dass wir uns damit ganz viel auseinandersetzen müssen. Wie erlernen wir das irgendwie? Und was ist da der wirklich der erste Schritt, den wir machen müssen? Was ist der dann folgen sollte und nicht umgekehrt? Ich bin so ein bisschen irgendwie verhaftet gerade in diesem Medienkompetenzthema. Das macht mich gerade so die letzten Tage und Wochen, macht mich das rasend. Und gerade da glaube ich irgendwie, boah, wir müssen eigentlich jeden dazu verpflichten. Setz dich mehr damit auseinander. Nimm dir jeden Tag 10, 20 Minuten, wo du dich einfach nur mit KI beschäftigst und zu gucken, wie funktioniert's, was passiert damit, um besser durch den Tag zu kommen. Habe ich ein bisschen gerade in eine Frage gesprengt, glaube ich auch, ne?
Nee, aber genau darum geht es ja zum Beispiel auch in der Folge dann bei dir, Casa Kasi. Jetzt am Wochenende kommt noch eine Folge bei dir raus, wo es genau um diese Themen geht, wo wir da auch nochmal ein bisschen tiefer gesprochen haben. Mhm. Also wenn ihr jetzt gesagt, okay, da müsste es jetzt weitergehen für mich, dann abonniert unbedingt Casa Kasi, dann hört ihr dann die nächste Folge. Aber ihr habt gemerkt, es werden die großen gesellschaftlichen Fragen. Wir stellen sie. Also mal gucken, wenn es Antworten gibt, dann wird das auf jeden Fall ein krasser Podcast am Wochenende. Aber zum Schluss würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen kleiner werden, und zwar persönlich.
Favoriten.
In dieser Rubrik geht es nämlich, ja, häufig geht es um Lieblingsgadgets. Es geht um Apps. Bei KI funktioniert das jetzt ja nur bedingt. Deswegen frage ich jetzt mal nicht irgendwie nach Tools, sondern eben nach dem persönlichen Umgang, wie du den hast mit KI. Weil du arbeitest ja unglaublich viel damit. Deswegen gucken wir mal so nach Regeln, Grenzen, vielleicht auch gewisse Entscheidungen. Hast du da vielleicht so eine klare Haltung oder Regel im Umgang mit KI, wo du dann selbst sagst, okay, nee, in bestimmten Situationen halte ich das ganz von mir fern?
Nein, es gibt keine Grenzen mehr. KI und ich sind eins. Nein, das ist Quatsch. du hast natürlich recht, ich arbeite super viel damit irgendwie. Egal, ob ich es für Artikel verwende, ob ich es für den Podcast verwende, wenn ich Sachen strukturieren möchte und weiß nicht, ich gebe 1000 Beispiele und im Privaten nutze ich KI eben auch selbstverständlich. Foto von meinem Kühlschrank, weil ich dann 3 Sekunden später gesagt bekomme, was man aus dem Mist, der noch drin ist, Neues kochen kann. Also da glaube ich wirklich irgendwie, dass ich mir nicht sehr viele Regeln setze, aber immer wenn es darum geht, irgendwie, dass ich kreativ hier was vollbringen möchte, dann habe ich schon noch Grenzen auf jeden Fall. Also ich nutze KI nicht, um mir einen kreativen Gedanken irgendwie ins Hirn setzen zu lassen, den ich dann einfach nur kopiere, was eher so mittelkreativ ist. Ich versuche halt irgendwie, dass man so, ja, dass man seine Gedanken strukturiert, dass man sich Inspiration holt, dass man so, wie so beim Ping-Pong, ne, dass man so Gedanken spiegelt und sortiert ein bisschen. Aber eben nicht, wenn ich dann irgendwie so ein Puzzle vor mir habe, vielleicht sogar mit mehreren KIs geredet habe, dadurch auf neue Quellen wieder gekommen bin, die wieder eine neue Sichtweise aufzeigen und sowas, dass dann hinterher, wenn ich es zusammengeschoben habe, irgendwie, wie formuliere ich das denn aus? Irgendwie, was will ich denn sagen? Oder wie denke ich denn überhaupt, ohne einen Artikel erstmal, wie denke ich denn über ein Thema? Also diesen letzten Schluss, den möchte doch bitte gerne ich machen. Also das ist meine Grenze, wenn es um diesen kreativen Prozess geht.
Hast du da Fähigkeiten, wo du sagst, also beziehungsweise du hast sie ja gerade schon so ein bisschen genannt oder die Rolle, die du dann jetzt da einnimmst, aber gibt es da Fähigkeiten, wo du sagst, hey, die sind jetzt für mich persönlich wichtiger geworden? Also gerade dieses Einordnen und auch Bewerten kann ich mir jetzt vorstellen, ne?
Also ich glaube, Fähigkeit klingt immer komisch, weil das klingt nach etwas irgendwie, puh, das muss ich erst hier lernen, das ist ein Skill, den ich mir draufpacken muss. Aber das ist
auf deiner Pokémon-Karte unten mit Sternen drauf.
Ja, genau. Aber es gibt irgendwie so eine Fähigkeit oder ein Skill, wo du wirklich jeden Menschen fragen kannst und er wird dir sagen, yo, habe ich drauf, beherrsche ich, da bin ich super drin. Gesunder Menschenverstand. So diese Sache mit diesem gesunden Menschenverstand. Also ich kann Dinge beurteilen, ich habe Urteilskraft. Niemand würde sagen, Ravi, dich verstehe ich einfach nicht. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das jetzt hier richtig ist oder nicht. Ich mach mal einfach. Und in so einer Welt, in der wir leben oder in die wir gerade so reinrutschen, es kann ja passieren, was ich möchte. Ich kann mir irgendein Video angucken und da könntest du zu sehen sein. Ich kenne dich, ich weiß, wie du in bestimmten Situationen reagierst, ich kenne deine Stimme. Und trotzdem könnte mir jemand ein Fake-Video hinsetzen und es gäbe eine Chance, dass das so gut gemacht ist irgendwie, dass ich es nicht mehr klargezogen bekomme. Und deswegen, so das mit dem gesunden Menschenverstand, wenn mir jemand ein Video von Johanna von übermorgen vorsitzt, wo sie an ihrem Mikro sitzt mit Kopfhörern, dann würde ich sagen, das ist doch, da gibt's eine sehr große Chance, dass das jetzt tatsächlich hier diese Johanna ist, die ich kenne.
Beim Bungee-Jumping wird man mich wohl weniger sehen.
Ja, ich habe jetzt versucht, was Absurderes zu finden, weil ich
das dachte, Das ist für mich schon sehr absurd.
Ja, aber vielleicht kenne ich dich da noch nicht gut genug. Ich dachte mir, wenn ich jetzt sowas sage, irgendwie sie also jongliert mit 6 verschiedenen Eisbechern und in Wirklichkeit ist aber Jonglieren so voll dein Ding oder so, ne? Aber keine Ahnung, reitet auf einem Eisbären, sag ich mal sowas. Dann sollte mein Verstand, mein gesunder Menschenverstand sollte mir dann sagen, komm, es gibt eine faire Restchance, dass sie eigentlich nicht, zumindest nicht regelmäßig auf Eisbären reitet. So.
Ja, das fasst das gut zusammen, weil unter dem gesunden Menschenverstand sind halt viele Eigenschaften und weiterhin Fähigkeiten/Skills, die darunter zusammenfallen. Und welche das genau sind, werden wir auch noch am Wochenende sprechen. Deswegen klickt euch rein, Casa Casi, die KI-Kreativität-Folge. Mal gucken, wie sie heißen wird. Aber klickt euch da auf jeden Fall mal rein.
Ich verlinke KI euch in einfach, den wie die heißen soll. Ja, genau. Die ist einfach kreativer als ich.
Oh Gott. Okay, wir merken, am Ende ist KI wohl eher die Frage, wo wir bewusst irgendwie menschlich bleiben wollen oder wo wir eben diese Komponente drin lassen wollen. Deswegen Ja, klickt euch mal bei Casa Kasi rein. Ihr findet alles in den Shownotes. Dankeschön, Kasi, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne und jederzeit wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sprechen ja dann schon. Mensch, ich freue mich auch voll, wie viel du mir hier heute Chance gegeben hast, Leute zu verweisen. Guckt mal irgendwie bei Casa Kasi rein. Sehr schön. Erinnere mich dran, wenn wir aufnehmen, dass ich das umgekehrt auch so mache.
Sehr gut, mache ich.
Freu dich auf morgen.
Zum Abschluss jeder Übermorgen-Folge habe ich noch eine wirklich gute Nachricht aus der Welt der KI und der Gesundheit. Forschende der Stanford University haben ein KI-Modell namens SleepFM entwickelt, das allein aus einer Nacht im Schlaflabor Hinweise auf das Risiko für mehr als 130 ernsthafte Krankheiten erkennen kann. Darunter Demenz, Parkinson, Herzinfarkt oder auch bestimmte Krebsarten. Und das oft Jahre, bevor erste Symptome auftreten. KI könnte hier helfen, Risiken früh zu entdecken und irgendwann vielleicht sogar Leben retten. Technologie kann also nicht nur Fragen aufwerfen, sondern auch ganz konkrete Vorteile bringen. Bastian Marching, worauf freust du dich morgen?
Ich freue mich auf morgen, weil Technik uns Zeit zurückgeben kann für gute Gespräche, für Kreativität, Neugier. Ein Leben, das nicht nur effizient ist, sondern sich auch gut anfühlt. Und wenn KI den Stress übernimmt, dann bleibt vielleicht wieder Raum für was, das uns menschlicher macht, nämlich Begegnungen, Gedanken und gute Bücher.
Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's am Samstag, das ganze Gespräch mit Bastian über künstliche Intelligenz und Kreativität. Und am Donnerstag in 2 Wochen hören wir uns zur nächsten Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.